Endlich ist es soweit. Das Warten hat ein Ende. Get Happy ist zurück mit brandneuen Folgen und in neuem Gewand. Bevor wir gemeinsam nach der Sommerpause in die neue Staffel starten, geht mein großes Dankeschön auch im Oktober wieder an meinen Werbepartner Koro, der diesen Podcast dankenswerterweise unterstützt. Der Oktober ist da, die Tage werden kürzer und ich finde, da passt das Sortiment von Koro perfekt zur Jahreszeit. Während es nämlich draußen immer kälter wird, machen wir es uns mit einer heißen Matcha Latte, einer Tasse goldener Milch oder einem wärmenden Kakao drinnen schön gemütlich. Ihr findet im Shop übrigens auch wunderbare Alternativen zu Kaffee, für die euch euer Magen und euer Nervensystem sicher danken wird. Auch für ein herbstliches Frühstück seid ihr bei Koro bestens versorgt mit allem, was euer Herz begehrt. Porridge, Nussmusse, Trockenfrüchte, um das Müsli zu verfeinern. Mein Favorit momentan ist das Pumpkin Spice Gewürz. Super lecker in heißen Getränken oder natürlich auch zum Würzen beim Kochen und beim Backen. Und wenn ihr jetzt an den kalten Tagen einen extra Energieschub braucht, auch da werdet ihr versorgt mit pflanzlichem Proteinpulver, mit Nüssen oder auch mit Ingwer-Shots. So bleiben wir alle gemeinsam fit und widerstandsfähig im Herbst. Für euch als Get Happy Community wie immer 5% aufs komplette Sortiment. Den Link, den findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch viel Freude beim Stöbern in diesem riesigen Online-Shop und natürlich jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Wahrscheinlich kommen häufiger die Paarungen narzisstischer, grandios narzisstischer Vater mit vulnerabel narzisstischer Mutter vor. Mhm. Aber es gibt selbstverständlich auch die anderen Paarungen, beide grandios, beide vulnerabel oder Mutter grandios, Vater vulnerabel oder auch nur ein narzisstischer Elternteil mit einem anderen Elternteil, der oder die gar nicht narzisstisch ist, was aber eher selten ist.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut und dass ihr in diesem Moment an einem schönen, an einem sicheren und an einem muckeligen Ort seid. Es ist der 3. Oktober. 6 Wochen Sommerpause, Get Happy, sind vorbei. Und ich muss sagen, diese letzten Wochen waren für mich eine der produktivsten, kreativsten, eine der wichtigsten Phasen in meinem Leben. Ich habe gemeinsam mit viel Unterstützung von allen möglichen Seiten viel, viel Neues an den Start gebracht. Also ehrlich gesagt, alles das, was ich versucht habe im letzten Jahr auf die Straße zu bringen, was überhaupt nicht funktioniert hat, weil einfach, was ich heute weiß im Rückblick, ganz andere Sachen dran waren. All das darf jetzt endlich seinen Weg in die Welt finden und dann ist es auch ganz leicht und flutscht wie von alleine. Und diese Zeit war für mich einfach wieder ein unglaubliches Learning. Und wie gesagt, man versteht es natürlich immer erst, wenn man zurückblickt und so, ja, im Nachhinein die Dots connecten kann, also die Zusammenhänge herstellen kann und dann am Ende weiß, das war schon alles gut und richtig, wie es so gelaufen ist. Und da bin ich keine Ausnahme und das war, ja, für mich ein unglaubliches Learning, einfach immer mehr in das Leben zu vertrauen und auch in das Timing des Lebens zu vertrauen. Und es gibt einfach Phasen, in denen ernten wir und es gibt Phasen, in denen säen wir. Und bei mir war in den letzten 12 Monaten Ernte nicht angesagt, sondern da ging es um ganz viel Verarbeitung, um Integration, mich neu ausrichten. Es war auf eine Art, ohne das zu dramatisch formulieren zu wollen, auch ein Sterben, ein ganz großes, monumentales Loslassen alter Vorstellungen von mir selbst, von Beziehungen, davon, wie das Leben zu sein hat. Und nach dem Sterben kommt jetzt so in kleinen Schritten die Wiederauferstehung und plötzlich, wenn das Timing stimmt und wir dazu bereit sind, dann öffnen sich ganz neue Türen von ganz alleine. Und diese Erfahrung, die möchte ich gerne hier in diesen ersten Worten, die heute ein bisschen länger ausfallen werden als normal, die möchte ich gerne mit euch teilen und euch Mut auch zukommen lassen und zusprechen, falls ihr gerade irgendwie das Gefühl habt, ihr steckt fest in eurem Leben und von allen Seiten ballert man euch um die Ohren. Ja, du musst das loslassen und du musst es ja nur loslassen. Die Dinge loszulassen braucht einfach Zeit und es braucht Integration. Und ich finde aber auch, dass es eine Aufarbeitung braucht der Dinge, die uns im Leben widerfahren. Und das sind einfach nun mal in der Regel nicht wenige, weil das Menschsein sehr komplex ist und in Phasen auch unendlich schmerzvoll. Aber ich glaube, ihr würdet diesen Podcast nicht hören, wenn ihr glauben würdet, dass es hilfreich ist, vor diesem Schmerz davon zu rennen. Das geht vielleicht eine Zeit lang ganz gut, aber mittlerweile mit über 50 kann ich euch garantieren, es kommt der Tag, da holt es uns ein. Und dann segeln wir das Schiff doch lieber als Kapitän und bestimmen den Prozess so, wie wir es wollen, bevor es uns irgendwie an anderer Stelle komplett ausnockt. Und ich habe mir das erlaubt, ich habe mir erlaubt, Dinge aufzuarbeiten, ich habe mir erlaubt, mich in den letzten Wochen rauszuziehen aus Social Media, auch aus Instagram, auch aus diesem Podcast, ohne mir Gedanken darüber zu machen, wie das der Algorithmus findet, wie das die Community findet, ob das gut oder klug ist, marketingtechnisch unter uns. Es war mir einfach scheißegal, ich brauchte diese Pause. Und ich habe es mir erlaubt und es hat sich super angefühlt und ich würde es jederzeit wieder machen und ich würde es auch jedem meiner Klienten und Klientinnen empfehlen und ich möchte es auch an dieser Stelle an euch weitergeben. Ihr habt es im Intro schon gehört, alles ist neu. Also natürlich nicht alles. Die Haltung, die Botschaft dieses Podcastes, die bleibt natürlich für immer die gleiche. Aber ihr habt es wahrgenommen, die Musik ist neu. Es gibt ab sofort zu den Podcast-Folgen auf YouTube weitere Videos. Also ich habe auch viel investiert in den letzten Wochen und Monaten und möchte das in Zukunft auch mehr tun, weil ich mich daran erinnert habe, dass ich ja selber schon seit vielen Jahren predige, dass die Energie der Aufmerksamkeit folgt. Und dann wurde mir so mehr und mehr bewusst, dass ich dem Podcast natürlich viel Aufmerksamkeit gebe, aber dass vieles in meinem Leben dieser Arbeit, die mir wirklich von all dem, was ich mache, mit am allerwichtigsten ist, weil sie auf die Welt den größten Impact hat, mit diesen Zehntausenden Abrufen und Downloads jeden Monat, hat Get Happy mit der Botschaft des Podcastes einfach den größten Impact auf die Welt, also zum höchsten Wohle aller. Und er bereitet auch mir einfach die größte Freude, also auch zu meinem höchsten Wohle. Und mir ist mehr und mehr bewusst geworden, dass es auch ganz schön viele Energiefress-Tankstellen in meinem Leben gibt, die dem Podcast viel Aufmerksamkeit und Energie rauben. Und das habe ich in den letzten Wochen mehr und mehr verändert. Ich habe sehr viel Zeit investiert, ich habe sehr viel Geld investiert in den Podcast und möchte das in Zukunft auch weiterhin so handhaben, weil ich glaube, dass das Potenzial von Get Happy noch lange nicht erschöpft ist. Und weil es wirklich mein aufrichtiges und tiefes Anliegen ist, dass diese Themen, die ich hier bespreche mit meinen Gästen, mit diesen wundervollen Menschen, mit denen ich mich austauschen darf, dass die noch viel mehr Menschen in der Zeit, in der wir momentan leben, erreichen dürfen und auch müssen, wenn die Welt in ein anderes, in ein höheres Bewusstsein kommen soll. Und dafür gehe ich einfach los und kämpfe und freue mich wahnsinnig, dass ich diese Erkenntnisse hatte und dass ich diese Entscheidungen getroffen habe und dass ich auch momentan, ehrlich gesagt, so mutig bin in meinem Leben wie noch nie zuvor. Okay, also es gibt eine neue Musik, es gibt wirklich schöne Videos, ich habe viel gedreht. Diese Folge, die ihr heute seht, die habe ich in einem Studio in Hamburg aufgenommen. Also wenn ihr diese Folge jetzt auf Spotify oder Apple anhört, dann schaut doch auch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Ihr findet die Links natürlich immer auch zu all meinem in den Shownotes. Ich habe gemeinsam mit der großartigen Lotta Labs, die auch noch mein Gast sein wird in diesem Herbst, eine neue Website an den Start gebracht. Auch die würde ich euch sehr empfehlen und ich freue mich total über euer Feedback, wenn ihr Zeit habt, da vorbeizuschauen. Und ja, lasst mich einfach wissen, wie ihr findet, wie es geworden ist. Es ist echt für mich eine spannende Zeit, so wie auch Sichtbarkeit für mich nochmal ein ganz neues Thema ist, mich auch zu trauen, mit Farbe in die Welt zu gehen und mich zu zeigen. Also wer auf meiner Internetseite vorher war, der hat dort kaum Fotos von mir gefunden und das ist auf der neuen Seite ganz anders. Lotta hat mir da wunderbar zur Seite gestanden, war ein kreativer Brunnen und hat mir auch eine Initialzündung geschenkt, für die ich ihr unendlich dankbar bin, weil ich weiß gar nicht, ob ich ohne sie aus meinem Maulwurfloch gekommen wäre. Okay, also Musik ist neu, Videos sind neu und es gibt noch etwas Neues. Ich habe entschieden und da habe ich lange drüber prozessiert mit mir, ob man das denn darf überhaupt. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, na klar darf man das, weil es ist ja etwas zutiefst Freiwilliges. Ihr habt ab sofort auch die Möglichkeit, diesen Podcast, wenn ihr ihn regelmäßig hört und wenn er euch viel gegeben hat in eurem Leben und euch Türen geöffnet hat, habt ihr ab sofort die Möglichkeit, diesen Podcast auch monetär zu unterstützen. Das heißt, in den Shownotes gibt es entweder eine PayPal-E-Mail-Adresse, also ihr könnt mich per PayPal unterstützen, ihr könnt aber auch ganz einfach eine Überweisung nutzen. Jeder Betrag, den ihr bereit seid und in der Lage seid zu geben, ist für mich ein großes Geschenk. Es ist völlig egal, ob das 50 Cent sind oder 10 Euro oder 1000. Es ist vollkommen egal, weil ich daran glaube, dass am Ende die Community das große Ganze ausmacht. Und die Kosten für diesen Podcast steigen mit der Reichweite, ohne euch jetzt hier mit Zahlen nerven zu wollen. Aber es war mir total wichtig, dass Get Happy weiterhin kostenlos bleibt für die Menschen. Es gibt natürlich mittlerweile auf Social Media unendliche Möglichkeiten, die werdet ihr alle kennen. Man kann Mitgliedschaft machen auf YouTube oder man kann einen Podcast auch hinter die Bezahlschranke setzen und ihn praktisch dann als Abo kostenpflichtig in die Welt schicken. Das wollte ich aber alles nicht. Ich will, dass der Podcast kostenlos bleibt für die Community und im Gegenzug als Energieaustausch sozusagen bitte ich euch, die Community einfach ab sofort um Unterstützung, damit ich weiterhin tolle Menschen treffen kann, damit ich auch mal woanders hinreisen kann, um diese Menschen zu treffen. Denn nicht immer kommt der Berg zum Propheten. Ich muss einfach oder bin auch viel gereist in den letzten Wochen. War in Berlin, war wie gesagt in Hamburg, war in Nordrhein-Westfalen. Und das muss alles finanziert werden und diese Möglichkeit habt ihr jetzt und wenn ihr das tut, dann danke ich euch von ganzem Herzen und wenn ihr es nicht tut, danke ich euch trotzdem von ganzem Herzen, wenn ihr einfach ein Abo dalasst, wenn ihr den Podcast weiterhin teilt oder mir im besten Fall eine positive Bewertung bei Spotify oder bei Apple drunter schreibt. Auch damit helft ihr dem Podcast und ihr helft der Sichtbarkeit und das ist einfach super, super wichtig. Ich weiß gar nicht, wie viele Podcasts wir mittlerweile haben im deutschsprachigen Raum, aber sie müssen in die sechsstelligen Zahlen gehen. Und ich bin sowieso so dankbar, dass ich jetzt nach 5 Jahren, denn am 14. Oktober hat Get Happy 5. Geburtstag, dass ich nach 5 Jahren zu einem sogenannten mittelgroßen Podcast gehöre. Und ich glaube fest daran, dass es eines Tages ein großer Podcast wird und dass viele Millionen Menschen in Deutschland ihn Woche für Woche hören, um mehr mit sich in Kontakt zu kommen und mehr in die Bewusstheit zu kommen. So, das war jetzt heute mein langes Intro, bevor ich nun zu meiner wunderbaren Gesprächspartnerin in dieser ersten Folge nach der Sommerpause überleite. Ich muss sie gar nicht mehr groß ankündigen, denn sie war jetzt mittlerweile, Gott, die wievielte Folge ist das, die wir zusammen machen? Ich glaube, die dritte. Im Sommer gab es bereits einen Austausch mit ihr zum Thema narzisstische Mütter. Wir haben schon über verdeckte Narzissten gesprochen. Sie hat ein phänomenales Buch geschrieben, das ihr auch in den Shownotes findet. Sie ist Therapeutin, sie ist eine absolute Narzissmus-Ikone und eine absolute Expertin. Mittlerweile viel eingeladen auch in die Presse. Sie teilt ihr wertvolles Wissen über Narzissmus und hat wie ich die gleiche Haltung und die gleiche Einstellung, dass es uns nicht weiterbringt, wenn wir die Narzissten, ich setze das mal in Anführungsstriche, einfach nur verteufeln und dämonisieren und sie mit Fackeln aus dem Land jagen wollen, weil wir alle einen Schatten in uns tragen, wie Jung ihn genannt hat. Und wir alle haben narzisstische Anteile und da wir die Welt im Außen nicht verändern können, aber sehr wohl uns selbst verändern können und dann einen guten Beitrag in die Welt tragen können, dass das hier alles ein bisschen rauskommt aus dem Chaos, geht Britta wie ich dafür los, dass wir anfangen, uns selber besser kennenzulernen und auch die Schattenseiten in uns, meinetwegen auch die narzisstischen Anteile, besser zu verstehen. Und wenn wir narzisstische Anteile in unserer Persönlichkeitsstruktur haben, je nachdem, wo wir auf dem Spektrum sind, wenn ihr die Serie noch nicht gehört habt, dann hört sie euch an. Sie ist im April erschienen und ich finde sie nach wie vor fantastisch. Dann kann es daran liegen, dass wir narzisstische Elternteile hatten, die uns natürlich was vorgelebt haben, ja. Wir imitieren als Kinder, wir internalisieren als Kinder, wir beobachten unsere Bindungsperson und legen innere Repräsentanten dieser Bindungsperson in uns ab. Das heißt, wenn wir narzisstische Elternteile hatten, die vielleicht sehr abwertend waren oder emotional missbräuchlich, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir innere Repräsentanten, sogenannte Introjektionen von diesen Menschen in uns abgelegt haben. Und es ist wichtig auf unserer Reise, dass wir uns derer bewusst werden. Nachdem wir in der letzten Folge über narzisstische Mütter gesprochen haben, war der Ruf nach dem Pendant natürlich laut bei euch. Und hier ist nun die Folge über narzisstische Väter, die ihr euch gewünscht habt. Ich bin nicht der Typ, der Triggerwarnungen ausspricht vor Folgen, aber in diesem Fall möchte ich zumindest euch dazu einladen, gut auf euch zu achten beim Hören. Denn ich habe festgestellt, das sage ich auch in unserem Gespräch, dass es mehrere Stellen gab, weil mein Vater ein starker Narzisst war und den würde ich auch wirklich einen astreinen Narzissten nennen und nicht hatte narzisstische Anteile. Wo ich mich dabei beobachtet habe, wie ich dissoziiere während des Gesprächs oder mein Gehirn zumindest immer wieder abschalten wollte und so auf die Flucht gegangen ist. Also unser Gespräch hat was mit mir gemacht und es kann sein, dass dieses Gespräch auch mit euch etwas macht. Also achtet einfach gut auf euch beim Hören oder beim Anschauen. Und wenn ihr merkt, oh, irgendwie, ich werde jetzt hier gerade fahrig oder nervös, dann gönnt euch eine Pause und hört oder schaut es in kleinen Portionen an. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich danke euch für eure Loyalität und Treue in den letzten 5 Jahren. Und ich verspreche, ich mache weiter. Ich habe viel aufgenommen. Es gibt tolle Folgen in den nächsten Wochen, auf die ich mich wirklich wie Bolle freue. Ich freue mich über das neue Logo. Ich freue mich über das ganze neue Artwork, die neuen Fotos. Und ich freue mich, dass ich meinen Weg wie der Phönix aus der Asche geschafft habe und nun meine Flügel ausbreiten darf und mich in die Lüfte erheben. Ich glaube, es kommen ganz schöne Zeiten jetzt. Und darüber bin ich sehr dankbar und auch sehr, sehr glücklich. Also, narzisstische Väter und was das für Auswirkungen und für Folgen auf uns hat, später auch im Erwachsenenleben, darüber spreche ich mit Dr. Britta Papay. Und ich wünsche euch viel Freude, ist vielleicht ein komisches Wort in dem Zusammenhang, aber ich wünsche euch von Herzen einfach viele wichtige Erkenntnisse, aus denen ihr dann wiederum was ziehen könnt, um in eurer Heilungsreise einen Schritt nach vorne zu gehen. Ich danke euch. Schön, dass wir verbunden sind. Bis dann. Was für eine große Freude, für eine große Ehre und auch eine große Aufregung, ehrlich gesagt. Ich sage herzlich willkommen zum 3. Mal, Dr. Britta Papay.
Liebe Kathi, das 3. Mal schon. Wahnsinn. Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil wir hier in diesem Studio sitzen und freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Vielen Dank, dass ich wieder bei dir sein darf.
Ich freue mich auch ganz besonders. Wir hatten gestern Abend die Gelegenheit, nachdem wir uns jetzt ja mehrfach digital kennengelernt haben und auch viel Austausch hatten in den letzten Monaten, dass wir uns gestern Abend persönlich kennenlernen durften in deiner Heimatstadt hier in Hamburg, wo Get Happy zum allerersten Mal, ihr Lieben, also wenn ihr diese Folge wie gewohnt gerade anhört, dann würde ich euch mal auf meinen YouTube-Kanal verweisen wollen, denn wir sind hier in einem wunderschönen Studio in Hamburg und ich traue mich das erste Mal, ich habe mich so ein bisschen angenähert schon in den letzten Wochen und Monaten, zumindest mal auch digital das Bild mit dazu zu nehmen. Und jetzt traue ich mich das erste Mal in einem Studio, mich vor einer Kamera zu zeigen. Und ich finde es ganz besonders bemerkenswert und auch aufschlussreich, dass das Thema, über das wir heute sprechen, nachdem ihr sehr gerufen habt, ihr Lieben, nämlich narzisstische Väter und was das für Auswirkungen auf uns im späteren Leben hat, finde ich es bemerkenswert, dass es ausgerechnet du bist beim ersten Studiotermin, dass es ausgerechnet das Thema narzisstische Väter ist, weil es passt sehr, sehr gut zu dem ganzen sichtbar werden, sich zeigen, vielleicht nicht perfekt zu sein vor einer Kamera. Und ich möchte zum Einstieg kurz meinen heutigen Morgen schildern. Denn wie wir wissen, geht das Unterbewusstsein häufig Wege, die wir im Bewusstsein vielleicht gar nicht so hundertprozentig nachvollziehen können.
Und ich bin heute Morgen, ich habe gut geschlafen, ich bin aufgestanden, ich bin ein bisschen joggen gegangen hier an der Außenalster in Hamburg. Es war wunderschön. Dann ist mir im Badezimmer erst die Duschstange kaputt gegangen, beziehungsweise der Duschkopf. Dann sind mir 85 Sachen runtergefallen. Dann habe ich mir den Föhn, ich weiß nicht, ob man das hier sieht auf der Aufzeichnung, habe ich mir den Föhn ins Gesicht geknallt und habe jetzt hier so eine richtig schöne kleine Beule unter dem linken Auge. Und ich habe da so ein bisschen drüber reflektiert und dachte, das ist doch wirklich erstaunlich, denn dieses, ich nenne das jetzt mal ganz bewusst, Tollpatschige, hat in meinem Leben sehr viel zu tun gehabt mit meinem Vater, der ein starker Narzisst war und der immer dafür gesorgt hat, dass ich mich gefühlt habe zu Hause, als würde ich auf rohen Eiern laufen müssen, um ihn nicht zu provozieren. Das berühmte Walking on Eggshells. Glaubst du, dass mein Unterbewusstsein heute Morgen schon die Botschaft gesendet hat, wage es nicht, über narzisstische Väter zu sprechen?
Dein Vater hat zu dir gesprochen heute Morgen, würde ich mal sagen. Ja. Die Energie war da. Ja, das ist ja mal ein interessanter Einstieg. Der Föhn ins Gesicht, weil du so tollpatschig bist. Ja, das ist das, was narzisstische Väter machen. Sie versuchen, dich klein zu halten, klein zu machen und dir aufzuzeigen, was du alles nicht bist, was sie sich wünschten, was du wärest, ja, und wie du eigentlich zu sein hättest. Mhm. Und um das auch mal vorwegzunehmen, man hat eh keine Chance, es richtig zu machen. Ja, das heißt, schöne Grüße an den Papa da oben in den Himmel, würde ich mal sagen. Ruhe, möge er in Frieden ruhen.
Auf jeden Fall. Das würde ich ihm wirklich sehr beiden Eltern teilen, würde ich das sehr, sehr wünschen. Wir haben gesprochen schon über narzisstische Mütter. Die Folge, die packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Vielleicht mal zum Einstieg. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen einer narzisstischen Mutter und einem narzisstischen Vater? Oder gibt es am Ende gar keinen?
Also in der Summe gibt es eigentlich keinen, weil es hängt davon ab, welcher Typ Narzisst dieses Elternteil ist. Das kann also ein grandioser narzisstischer Vater sein, dann ist er genauso wie die grandios narzisstische Mutter. Oder es kann ein vulnerabel narzisstischer Vater sein, dann handelt er auch wie eine grandios narzisstische Mutter. Das heißt, das, was hier den Unterschied macht, ist gar nicht mal so sehr das Geschlecht, sondern das ist eher die Ausprägung und die Art, der Typ des Narzissmus. Mhm. In der Regel, wenn wir jetzt mal so ein bisschen gucken, historisch, wie ist Narzissmus, wie zeigt er sich, was kennen wir, sowas wissen wir darüber, dann würde man auf den ersten Blick denken, naja, wahrscheinlich kommen häufiger die Paarungen narzisstischer, grandios narzisstischer Vater mit vulnerabel narzisstischer Mutter vor. Mhm. Aber es gibt selbstverständlich auch die anderen Paarungen, beide grandios, beide vulnerabel oder Mutter grandios, Vater vulnerabel oder auch nur ein narzisstischer Elternteil mit einem anderen Elternteil, der oder die gar nicht narzisstisch ist, was aber eher selten ist, ja, weil ein narzisstischer Mensch in der Regel ja als Paar, als Gegenpart einen hat, der die andere Art von Narzissmus aufweist oder zumindest die komplementär narzisstische Rolle. Mhm. Ja. Was war denn dein Vater für ein Narzisst?
Ich habe gerade nachgedacht im Hintergrund.
Oder ein,
also mein Vater ein auf jeden Fall nach außen ein Grandioser. Mhm. Und ganz viele, vielleicht erzähle ich mal so ein paar Symptome, die mir natürlich erst viel, viel später im Erwachsenenleben bewusst geworden sind. Meine Eltern beide, deswegen finde ich es sehr schwer zu differenzieren, also meine Eltern waren beide extrem narzisstisch, aber der Unterschied für mich als Kind war, auch eine Erkenntnis, ehrlich gesagt, erst aus den letzten 12 Monaten, ich hatte Angst um meine Mutter und ich hatte Angst vor meinem Vater.
Okay.
Also dadurch, dass meine Mutter so eine emotional instabile Persönlichkeit war, hatte ich immer Angst, meine Mutter stirbt oder tut sich was an. Das stand ja auch immer im Raum, das Thema Suizid. Aber ich hatte Angst vor meinem Vater, weil er eben so unberechenbar war. Und ich habe ihn lange geschützt, indem ich ganz, ganz schnell den Satz hinterhergeschoben habe, aber er hat uns nie geschlagen. Mhm. Aber wie verbal gewaltvoll mein Vater in Wahrheit war, das habe ich erst sehr spät verstanden. Also seine Symptome, würde ich jetzt mal sagen, waren eben diese totale Unberechenbarkeit, was bei uns Kindern zu diesem Phänomen Walking on Eggshells, also dieses Laufen auf rohen Eiern geführt hat. Extrem abwertend. Also egal, was wir Kinder gemacht haben, es war nie genug, wenn ich war Springreiterin, ich konnte Turniere gewinnen, er hat was gefunden, was scheiße war. Immer. Es war völlig egal. Nach außen hin immer extrem grandioses Auftreten. Sehr viel Wert gelegt auf Status, teure Uhren, teure Autos, teure Klamotten, auch für uns Kinder. Wir haben schon mit 13 hat er uns schon Pullis mitgebracht, die 600 € kosteten, 600 D-Mark damals kosteten. Also völlig verrückt eigentlich. Und total unreif vor allem, ehrlich gesagt. Nicht in der Lage, Verantwortung zu übernehmen für irgendetwas. Immer Theater gehabt mit Nachbarn, Freunden, Familienmitgliedern, immer die anderen schuld.
Du beschreibst den perfekten, grandiosen Narzissten, ja, wie ihn eigentlich, wenn wir jetzt mal das alte ICD-10 nehmen und mal so Katalog-Symptome oder Merkmale angucken, dann sind das die klassischen Merkmale von grandiosen Narzissten. Also die hast du da gerade fast vollständig aufgezählt. Ja. Und dieses auch Angst haben vor ist auch typischer für die grandiosen Narzissten, weil die halt eben so in ihrem Auftreten oder auch in ihren Wutausbrüchen dann so laut sind. Wobei auch die vulnerablen Narzissten können ja dann in ihrer anderen, leiseren, subtileren Wut und Verachtung ja auch extrem angsteinflößend sein. Ja, aber das, was du porträtierst gerade, ist der Vater, der vielleicht in den 30er Jahren geboren war, 30er, 40er Jahre, der ein erfolgreicher Unternehmer, Geschäftsmann, Mensch im Beruf war und der einfach die komplette Parade und Palette der grandios narzisstischen Merkmale aufweist. Und dazu gehören halt eben Kinder als Statussymbol, ganz wichtiger Punkt, ja. Also vor anderen zu sagen, meine tollen Kinder, ne, meine Kati, die tolle Springreiterin, und dir aber zu Hause zu sagen, ja, aber du, die andere war besser, oder da hast du einen Fehler gemacht und sieh zu, dass du das nächste Mal das besser machst, ja. Also nur nach außen werden diese Kinder gehypt und gezeigt und man ist ganz stolz, und hinter verschlossenen Türen werden die Kinder abgewertet und zu noch mehr Leistung angespornt und auf ihre Fehler hingewiesen, klein gehalten, klein gemacht, gedemütigt und beschämt.
Mir fallen noch zwei weitere, wenn wir schon bei der alten ICD-10 sind, extreme Kontrolle. Und zwar eigentlich der ganzen Familie gegenüber, aber besonders auch uns Kindern gegenüber. Also das, was sich neuronal bei mir am tiefsten eingebohrt hat, was lange gedauert hat, bis ich mich davon verabschieden konnte, war dieses beobachtet zu werden beim Essen, was sich sicherlich dann auch unter anderem in der Essstörung manifestiert hat, weil unser Vater uns beim Essen beobachtet hat, was wir für Geräusche machen, wie wir essen, wie wir sitzen, wie viel wir essen. Mit diesen
Aussichten. Mich gruselt.
Ja, es war auch wirklich arg. Und das weiß ich aber natürlich alles erst heute. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass uns diese Dinge erst im Laufe der Jahre, wenn wir die Kapazitäten haben, sie zu verstoffwechseln, dass sie uns nach und nach in kleinen Portionen ins Bewusstsein kommen.
Aber was wichtig ist dabei, ist ja, das eine ist jetzt das Bewusstsein als Erwachsene und das benennen zu können, was es ist oder was es war. Ja. Was ja aber bleibt bei dir, ist ja die Erinnerung an das Gefühl,
genau,
das du damals hattest, wenn du beim Essen beobachtet, ja, wurdest. Oder eben, wenn ich dir jetzt sagen würde, nur wir würden hier im Therapiesetting sitzen, würde ich dich jetzt fragen, was fühlst du jetzt gerade? Was gibt es gerade für Empfindungen, ja, wenn du dich daran zurückerinnerst? Ja? Und dann würdest du da wieder ganz stark etwas fühlen.
Was verknüpfe ich jetzt schon, wenn wir drüber sprechen?
Ja, klar. Ja. Ja, und das zeigt ja dann, wie verkörpert dieses traumatische Erinnern oder also Erleben und damit Erinnern ist, dass du heute noch, wenn du daran denkst und darüber sprichst, etwas empfindest, was sich nicht gut anfühlt.
Genau. Also das ist, finde ich, es ist natürlich hart erarbeitet, aber es ist super schön, dass du es ansprichst, weil das ist ja ich glaube nicht, diese Körpererinnerungen, die wir gespeichert haben, die mit diesen traumatischen Ereignissen zu tun haben, gerade auch nach narzisstischer Gewalt oder narzisstischem Missbrauch, der Körper wird sich da immer dran erinnern. Und wie du richtig sagst, du hast es wahrscheinlich auch gespürt, weil du bist ja sehr feinspürig, ich spreche darüber, ich erinnere mich daran und der Körper reagiert sofort, nämlich mit Herzschlagen.
Das sieht man.
Ich merke, vielleicht verändert sich auch die Körperhaltung, das kann ich jetzt, vielleicht habt ihr es auch über die Kamera gesehen. Und diese Erinnerungen bleiben, und aber das zu lernen, wahrzunehmen in mir und sofort zu wissen, ja, das ist das Alte, der Körper erinnert sich, aber es ist lange vorbei und wir lernen damit zu leben.
Ja,
und das ist für mich Integration.
Und was auch noch wichtig ist, ist, dass du heute, wenn du jetzt darüber sprichst und das erinnerst und die Empfindung kommt, die unangenehme im Körper, weil es ja verkörpert ist und da ist, kannst du dem ein anderes eine positive Empfindung dagegen setzen. Also wenn ich dich jetzt frage, was fühlst du denn noch gerade jetzt, wo du hier mit mir in diesem Studio sitzt, ja, dann gibt es da vermutlich auch angenehme, wohlige Körperempfindungen, die du dagegen setzen kannst. Und dieses Navigieren, ja, zwischen dem Unwohlen empfinden, und das ist kein Gefühl und keine Emotion, sondern eine körperliche Empfindung, also Stammhirn, und den unwohligen, positiven Empfindungen ist das, was wir brauchen, um zu lernen, Trauma zu integrieren. Mhm. Jetzt sind wir schon ganz einen Sprung weitergegangen, aber ne, und weil du es gerade angesprochen hast. Und darum geht es. Es geht nicht darum, das wegzumachen. Ja. Wir können es nicht ausradieren, ne, weil viele Menschen sagen, können Sie mal dieses Trauma wegradieren,
machen
ausradieren.
Sie es weg,
machen Sie es weg. Nein, es geht darum, es zu als Teil von uns zu begreifen und zu gucken, ich bin heute eine mich selbst ermächtigende erwachsene Person und kann in diesem Moment nicht, weil ich erstarrt bin wie eine Salzsäule am Tisch und mein Vater mich beobachtet und alles krampft sich in mir zusammen und eigentlich kriege ich gar keinen Bissen mehr runter. Eigentlich möchte ich heulen oder schreien oder weglaufen. Heute kann ich dem etwas anderes entgegensetzen.
Mhm.
Und das ist das Entscheidende.
Mhm.
Um das zu überwinden. Aber da sind wir jetzt schon weiter galoppiert, ja, in dem Thema, weil das, was du eben noch hinzugefügt hast, ist eben dieses Thema mit der Kontrolle. Das ist das Thema, das narzisstische Thema überhaupt, ja. Narzissten müssen, egal ob sie vulnerabel oder grandios unterwegs sind, die Kontrolle haben. Und auch der vulnerabel narzisstische Mensch, der ein Helfersyndrom hat als Beispiel, behält dadurch auch sehr gut die Kontrolle über die Dinge und über die Situation. Also ein ganz wichtiges Merkmal von ausgeprägt narzisstischem Verhalten ist das extreme Kontrollbedürfnis. Aus der Erfahrung meist heraus, selbst mal in meist frühkindlichen Kontexten und Situationen, die Kontrolle eben nicht gehabt zu haben und beschämt zu werden.
Bevor ich so alles aus meinem Nähkästchen erzähle, ich kann ja immer wieder ergänzen, was ist das Leid, was Menschen mitbringen in die Therapie, die einen narzisstischen Vater gehabt haben?
Ich würde sagen, das Hauptleid ist, auch wenn es oft noch gar nicht so geäußert werden kann, ist nicht gesehen und geliebt worden zu sein für das, was man ist.
Mhm.
Und als Bedürfnis, Erfüllungsgehilfe für dieses Elternteil gedient haben zu müssen. Weil es geht bei narzisstischen Eltern, bei narzisstischen Vätern darum, deren Bedürfnisse zu erfüllen. Die Kinder haben die Funktion, den Vater bei Laune zu halten. Entweder indem sie Zufuhr liefern durch ihr Verhalten, durch ihre Lobpreisung, durch ihre Anerkennung, durch ihre Dankbarkeit oder eben indem sie als Statussymbole fungieren. Und dieses Gefühl, nicht geliebt und gesehen worden zu sein für das, was ich bin in meinem Wesen, ist das größte Leid. Und dieses größte Leid ist aber oft gar nicht so richtig benennbar und äußert sich dann in depressiven Gefühlen, in Minderwertigkeitsgefühlen, in einem instabilen Selbstwertgefühl, das aber vielleicht auch wiederum durch eine grandios narzisstische Hülle oder Maske überkompensiert wird. Meistens ist ja das, was wir vorgelebt bekommen im narzisstischen Elternhaus, ist ja das, was wir später dann selber adaptieren und anwenden. Wir haben es ja so gelernt. Mhm. Aber das größte Leid ist dieses nicht gesehen worden zu sein und dann beschämt worden zu sein. Wenn dein Vater da sitzt und dich beim Essen beobachtet und genau guckt, was isst du, wie tust du es, wie viel isst du, wirst du dabei immer kleiner. Du schrumpfst buchstäblich vor dich hin, bis du am liebsten im Erdboden verschwinden möchtest. Und das ist ein tiefes Gefühl von Scham. Mhm.
Ja. Und das war nur ein Beispiel.
Also ja, natürlich, aber das ist das, was sich halt eben durchzieht, wenn du nicht gesehen und angenommen wirst, so wie du bist. Ja, vielleicht auch gerade mit deinen schlechten Tischmanieren oder weil du noch klein bist und es noch nicht kannst oder weil du schmatzt oder zappelig bist oder unruhig bist. Und dieses Gefühl, du wirst beschämt, weil du so wie du bist einfach nichts wert bist. Ja, und das ist wie ein Brandmark. Mhm. Ja, das ist in uns so tief drin und es ist ein so schrecklicher Schmerz, der aber von vielen, insbesondere Männer, die narzisstische Väter hatten, meistens gar nicht erstmal benannt werden kann. Weil das würde ja bedeuten, diese Beschämung wieder zu spüren.
Und glaubst du, dass dieser irrsinnig zugenommene Leistungsdruck, unter dem Männer in der Zeit, in der wir leben, standen und immer noch stehen, häufig mit narzisstischen Vätern zusammenhängt? Also kompensieren die durch Leistung, in anderen Worten, versuchen die immer noch bis heute in Wahrheit in den Vorstandsetagen aus ihrem Vater die Worte "Ich hab dich lieb und ich bin stolz auf dich" herauszupressen?
Das ist ein bisschen pauschal vielleicht und ein bisschen allgemein. Also ich würde sagen, der Mann hat in unserer westlichen Zivilisation immer die Rolle dessen gehabt, der das Mammut erlegen muss und nach Hause bringen muss. Mhm. Ja, der rausgeht in die Welt und dafür sorgt, dass die Familie Nahrung bekommt. Ob es jetzt früher das Mammut war oder dann später irgendwann mal das Geld für das Fleisch aus dem Supermarkt. Das heißt, der Mann ist qua gesellschaftlichen Erwartungen, Sozialisierung, Kultur, in der wir leben, wir sprechen jetzt von der westlichen Welt, so sozialisiert schon immer seit Jahrtausenden. Ja, das ist also tief drin, dass der Mann seinen Mann zu stehen hat und dass der Vater sagt, Junge, ich bin stolz auf dich. Hm. Wenn der Junge aber lieber mit Puppen spielt oder lieber zu Hause ist und malt oder dichtet oder mit der Katze spielt, dann ist das nach wie vor gesellschaftlich nicht gewollt. Also ich glaube, dass auch heute noch die meisten Väter, auch die, die ich kenne, stolz sind auf ihre Kinder, wenn sie etwas leisten. Ja, auch wenn sie unnarzisstisch sind. Also ich würde jetzt mal den Vater meiner Kinder da als Beispiel nehmen, der wirklich der unnarzisstische Mensch ist und der auch seine Kinder wirklich sehr liebt. Aber auch da, er kann es sagen und äußern und formulieren, wenn die Kinder etwas geleistet haben. Ja? Und das ist per se nicht unbedingt narzisstisch, sondern das ist einfach in unserer Sozialisation so. Mhm. Ja. Jetzt ist es aber so, und das ist das, was ich ja auch mit Pablo in unserem Gespräch im Zeitwissen-Magazin, wo wir beide nochmal drüber gesprochen haben, ist
Pablo
dieses...
Pablo Hagemeyer, lass genau, mich das noch ergänzen.
Pablo Hagemeyer, ist dieses, der gesunde Narzissmus ist ja der, der den Mut in uns einpflanzt, rauszugehen und das Mammut zu erlegen, der uns die Energie, die Kraft gibt, in die Welt zu gehen, um Dinge zu bewegen. Ja, das ist dieser gesunde Teil von Narzissmus. Und die Menschen, die diesen Mut haben, können gesund narzisstisch sein, können aber auch sehr schnell ins Gegenteil kippen und können sogar zum Teil antisoziale, soziopathische, jetzt gar nicht mal überspitzt, weil das gibt es sehr oft in den Vorstandsetagen, schon fast psychopathische Züge haben, nämlich auch diese Kälte, diese Klarheit, ich ziehe das durch und wenn ich 10.000 Leute entlassen muss, ich kann das wunderbar, weil dafür bin ich geboren, dafür bin ich geeignet. Ja, das heißt, es braucht bestimmte narzisstische Eigenschaften, um bestimmte Aufgaben im Leben zu erfüllen, was aber per se nicht schlecht ist, sondern es geht immer darum, wie erfülle ich diese Aufgabe und wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Also bin ich der, der das Mammut erlegt und dann sagt, ich bin der Einzige, der das kann. Ihr seid alle kleine Hosenscheißer oder kleine Luschen, weil ihr das nicht könnt, dann ist da die Abwertung. Wenn aber der sagt, kommt Jungs, ich zeig euch, wie man das Mammut erlegt, damit ihr das auch lernt, oder Mädels, ja, dann ist das hingegen ein kollektives, ich nehme euch mit und ihr profitiert von meiner Kraft, meinem Mut, meiner positiven Energie. Ja, deswegen, ich würde gerne ein bisschen mit Vorsicht dieses, alle Menschen, die in irgendwelchen Vorstandsetagen sitzen oder Führungspositionen sind, automatisch irgendwelche bösen Narzissten. Nein, die haben bestimmte, zum Teil auch gesund narzisstische Anteile, die sie befähigen, das zu tun.
Also nicht jeder erstmal nur das. Die dunkle Triade.
Um Gottes Willen, nicht jeder, ja. Also das kann man ja heute wunderbar mit bestimmten Testmethoden kann man das ja erfassen. Nicht jeder Mensch, der was will im Leben und was erreicht, erfüllt die Kriterien einer dunklen Triade, ja. Und deswegen, Narzissmus, Machiavellismus, Psychopathie, das ist ja die dunkle Triade. Also nicht jeder Mensch, der narzisstisch ist, ist auch machiavellistisch oder psychopathisch. Also Vorsicht. Müssen wir immer gut differenzieren.
Kurzer Themenwechsel und die Bitte um Aufmerksamkeit für ein wichtiges Thema, das uns alle mehr und mehr betrifft und mit dem wir uns auch eigentlich viel mehr beschäftigen dürften. Ein großer Teil unseres täglichen Lebens findet mittlerweile online statt und unsere sensiblen und persönlichen Daten, die landen dabei schneller im Netz, als uns lieb ist. Nicht nur unser Name, sondern auch private Adressen, private Telefonnummern und so weiter. Leider werden diese Daten, ohne dass uns das bewusst wäre, und ohne dass wir das merken, im Hintergrund fleißig von sogenannten Datenhändlern gesammelt und weiterverkauft. Persönliche Daten sind in der Zeit, in der wir leben, eine unendlich kostbare Währung. Allein 2025 werden die weltweiten Umsätze auf knapp 295 Milliarden Dollar geschätzt. Ich finde, das fühlt sich nicht gut an und außerdem ist es natürlich ein echtes Risiko für unsere Privatsphäre. Mein Werbepartner in dieser Folge ist Incogni. Dieser Service kümmert sich darum, eure Daten aus den Datenbanken der Datenhändler löschen zu lassen. Auch in Gesundheits-Apps, auf Newsportalen und auf Webseiten, die nicht im automatischen Entfernungsdienst enthalten sind. Incogni ist der erste und einzige Dienst zur Entfernung personenbezogener Daten, der von Deloitte unabhängig geprüft wurde. Das heißt, diese unabhängige Prüfung, die bestätigt, dass die Plattform tatsächlich personenbezogene Daten von Hunderten von Datenbroker-Websites und privaten Datenbanken entfernt, euch regelmäßige Follow-ups sendet und echte Bestätigungsantworten verfolgt. Das bedeutet für uns weniger Stress, viel mehr Schutz und natürlich auch viel mehr Ruhe. Wenn auch ihr wieder mehr Kontrolle über eure Daten haben möchtet, dann schaut euch Incogni mal in Ruhe an. Mit dem Code GETHAPPY erhaltet ihr jetzt einen Discount von 60% und den Link, den gibt's wie immer in den Shownotes. Weiter geht's.
Sind wir ein bisschen von den narzisstischen Vätern weg, aber es ist natürlich super, super. Das Thema ist einfach so riesig. Also,
Naja, die meisten von denen sind ja Väter.
Ja, ja. Ja,
also ja. Zu jedem ordentlich erfolgreichen Vorstandsvorsitzenden von irgendetwas gehört eine gut aussehende, hübsche Frau mit hübschen, erfolgreichen Kindern. Mm. Das ist so. Ja? Das ist ein bisschen klischeehaft, aber es ist tatsächlich so.
Also bei uns war es auf jeden Fall so.
Ja, bei uns auch.
Und es ist auch heute immer noch so, dass hier und da ein Puzzleteil an seinen Platz fällt, wo mir wieder irgendeine Erinnerung ins Bewusstsein kommt und ich denke, ah, interessant, heute kann ich das aus einer ganz anderen Perspektive sehen und früher habe ich es für die Normalität gehalten. Und heute weiß ich aber natürlich, dass es überhaupt nicht normal war und dass es keine normale Familie war und dass da viel, einfach so unendlich viel Bedrohlichkeit, also dieses Gefühl, auf rohen Eiern zu laufen. Vielleicht arbeiten wir das noch mal ein bisschen raus, weil ich für meinen Teil auch erst leider in jüngster Vergangenheit realisiert habe, dass das etwas ist, das ich in fast allen meinen Beziehungen wiederholt habe. Das heißt, ich habe, noch gar nicht so lange her, ich habe immer wieder Männer gewählt, die meinem Vater, was das angeht, einfach sehr, sehr ähnlich waren. Und um jetzt kurz die Brücke zu schlagen zum Einstieg dieser sogenannten Tollpatschigkeit, ich war vor sehr vielen Jahren mal, über den schreibe ich auch in meinem Buch, mit einem Künstler liiert. Und wenn ich mit diesen Menschen zusammen war, war dieses Gefühl, auf rohen Eiern laufen zu müssen, übermenschlich. Also es war einfach immer da und es war sehr, sehr stark. Und daraus entsteht natürlich eine große Unsicherheit. Das heißt, es fiel mir häufiger mal aus der Hand oder ich habe ein Glas umgeworfen. Und der hat dann immer gesagt, Trampelkatzel, wenn das passiert ist. Und das ist eine Abwärtsspirale gewesen, weil je mehr er mich darauf hingewiesen hat und es kommentiert hat, meine Ungeschicktheit, umso unsicherer wurde ich und umso mehr ging zu Bruch.
Klar.
Und da kann man ohne Bewusstsein drüber lachen, das ist aber in Wahrheit überhaupt nicht witzig und führt zu einem hohen Ausstoß an Cortisol. Also diese Stressbelastung in solchen Beziehungen ist einfach enorm hoch.
Ja, da bist du auch gleich in einer Traumabindung. Genau. Also du wirst klein gemacht,
ganz
und immer
genau.
Kleiner und wirst klein gehalten und tust alles, um von diesem schwierigen Menschen geliebt zu werden.
Genau.
Ja, das ist ja das, was so ein bisschen Bindungstrauma auch ausdrückt, ist, wenn du als Kind gelernt hast, alles tun zu wollen und zu müssen, damit ein schwieriger Mensch dich irgendwie vielleicht ein bisschen liebt. Ja. Und daraus entsteht in der Regel nichts Gutes, weil du schon sehr früh lernen musst, dich den Bedürfnissen dieses Vaters zu beugen und anzupassen, dich zu verbiegen, dich unsichtbar zu machen oder sichtbar, je nachdem, wie es gerade erwünscht ist, um möglichst ein paar Krümelchen von irgendetwas zu bekommen.
Mhm.
Ja? Mhm. Und man darf nicht vergessen, dass die narzisstische Persönlichkeit, also je stärker in Richtung Persönlichkeitsstörung die narzisstischen Merkmale gehen, desto instabiler ist das Selbstwert dieses Menschen und desto fragiler, desto leichter zu erschüttern ist es und desto kindlicher eigentlich diese Person eigentlich ist, dieser riesige Vater, der sich vor dir aufbäumt und vielleicht brüllt oder schreit oder irgendwie droht oder was auch immer tut oder wiederum grandios unterwegs ist, kommt Kinder, heute machen wir was Tolles zusammen, ist ja in Wirklichkeit ein bedürftiges Kind, das selbst unglaubliche Angst vor Beschämung hat und davor, dass andere merken, wie wenig grandios und großartig dieser Mensch eigentlich ist.
Mhm.
Ja, und das ist auch der Grund, weshalb stark narzisstische Väter so unfassbar gefährlich sind, wenn es um dann Trennung oder Scheidung geht. Und da gibt es ja dann diese furchtbaren Nachtrennungsmissbrauchsgeschichten und diese schrecklichen Sorgerechtsverfahren und so weiter, weil du kannst einem Narzissten eben nicht seine Fassade und sein mühsam aufgebautes Kartenhaus und Schloss einfach wegnehmen.
Mhm.
Wie steht er denn da? Ja, ganz wichtiger Aspekt.
Jetzt bist du als Psychotherapeutin mit einer unglaublich tollen und beeindruckenden Expertise in den letzten Jahren ja mit unendlich vielen Menschen in Kontakt gewesen. Weil das, was ich bei mir beobachtet habe jetzt im Nachhinein, oder was ich im Nachhinein erst, ehrlich gesagt auch viel im letzten Jahr mir erst bewusst geworden ist, dass ich nämlich, was so irre ist, ne, ich habe mich mein Leben lang in Therapie mit meiner Mutter beschäftigt, aber nie mit meinem Vater. der war erst jetzt dran, habe ich ja immer mal wieder auch drüber gesprochen hier im Podcast. Und es ist doch so verrückt, weil der ist ja nun der erste Mann in unserem Leben, wenn wir denn mit einem Vater aufwachsen, das ist ja die Voraussetzung, der unser Männerbild natürlich prägt. Das ist der erste Mann, den wir kennenlernen, den wir beobachten, wie er lebt, den wir beobachten, wie er mit uns umgeht. Also hat es natürlich Auswirkungen auf das Männerbild, dem wir dann später in Beziehungen folgen. Das, was ich bei mir beobachten konnte, auch im Nachhinein, als ich in Aufarbeitungsprozesse gegangen bin, das habe ich natürlich auch bei ganz vielen Klientinnen. Also ich sehe das einfach unheimlich viel. Wie ist da deine Erfahrung aus der Praxis? Ist es so, dass, oder ist das nur meine Bubble, in der ich bin, dass Frauen einfach unheimlich viel mit diesen Männern zusammen sind, bei denen sie auf rohen Eiern laufen, um die sie sich den ganzen Tag rumbauen und sagen, wie muss ich sein, damit mein Mann hier zufrieden ist und nicht durchdreht und seine scheiß Laune in die Welt trägt, oder?
Naja, das sind dann die, von denen du sprichst, sind die Frauen, die mit narzisstischen Männern zusammen sind und die meistens einen narzisstischen Vater hatten, weil the brain always returns to the way the experience was made the last time, Bruce Perry. Ja, unser Gehirn hat sehr früh gelernt, wie so ein Mann ist, wie so ein Mann tickt, ja. Und ich habe sehr früh verstanden und gelernt, ah, okay, so sind Männer, so funktionieren die, so ticken die. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, sehr oft gibt es bei narzisstischen Vätern, gibt es ja die kleine Prinzessin-Tochter. Ja, also die Jungs haben eine bestimmte Rolle zu erfüllen, nur die müssen stark sein und groß und wie Papa. Und die Mädchen, bevor sie oder bis sie in die Pubertät kommen, sind ja die kleine Prinzessin, die vergöttert wird, ganz oft. Und dann kippt das aber ganz schnell in dem Moment, in dem sie in die Pubertät kommen und beginnen, Frauen zu werden. Denn dann gehen die narzisstischen Väter in die gleichen Abwertungsmuster, wie sie es auch mit der Mutter machen, also mit der Frau, mit der eigenen Frau. Ja?
Das machen so. Aber narzisstische Mütter auch, ne? Also ja, ich weiß, ich wurde unangenehm für meine Mutter, als ich nicht mehr das süße kleine Mädchen
ganz war. Genau, ne? Als du nicht mehr auf dem Schoß sitzen wolltest.
Genau. Und,
ja, das hatten wir das letzte Mal, ja, das Thema, genau. Ja. Das heißt, solange narzisstische Eltern ihre Kinder in ein Bild pressen können von klein, süß und redet mir nach dem Mund oder tut das, was ich will und wünsche und gibt mir dadurch im Prinzip ja Zufuhr und Bestätigung, ist Frieden im Paradies. Ja. Und der Frieden im Paradies hört dann auf, wenn die Kinder anfangen, eine eigene Meinung zu entwickeln oder auch dem narzisstischen Elternteil zu spiegeln, du bist aber scheiße. Ja. Mhm. So. Das heißt, diese Frauen, die du heute siehst oder von denen du viele erlebst, die alle versuchen, ihren Männern das Recht zu machen, die sind ja selbst mit ihren ausgeprägt narzisstischen Anteilen unterwegs. Ja,
auf
die haben
vulnerablen
gelernt,
Seite.
Genau, auf dieser vulnerablen oder auch komplementär narzisstischen Seite. Ich finde meine Erfüllung darin, zu dienen, es dir recht zu machen und übe auf diese Art und Weise aber auch Kontrolle auf dich auf. Ja, das ist ja ein subtiles, ne, du weißt ja, mein narzisstischer Tango, ein subtiles Spiel. Die haben vermutlich fast alle ein oder zwei narzisstische Elternteile gehabt, weil es gibt sehr selten Menschen mit ausgeprägten narzisstischen, unangenehmen narzisstischen Verhalten, Strukturen, Wesenszügen, die vollkommen unnarzisstische Eltern hatten. I doubt it. Also habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Ja, das heißt, es ist erlernt. Es ist abgeguckt. Wie du eben sagtest, ne? Papa ist der erste Mann in unserem Leben, den wir erleben. Also wir lernen, Männer funktioniert, das lernen aber Jungs auch. Ne? Also das,
klar,
das Vorbild.
Klar.
Ne? Die Eltern haben eigentlich eine Vorbildfunktion zu erfüllen. Und eine Identifikationsrolle für uns, ja. Wir identifizieren uns mit ihnen und fangen dann später in der Pubertät an, das zu hinterfragen und eigene Modelle zu entwickeln aus den Peer Groups, aus dem, was wir in der Welt da draußen sehen und erleben. Und dann sagen wir, okay, so wie meine Mutter oder mein Vater war, fand ich gut oder fand ich nicht gut, so möchte ich auch sein oder nicht. Was es ja oft gibt, ist, dass bei hochgradig narzisstischen Vätern, gerade wenn sie im grandiosen Narzissmus unterwegs sind, kleine narzisstische Arschlöcher großgezogen werden. Dann sind dann sowohl die Töchter als auch die Söhne ganz oft selber so grandios narzisstisch unterwegs. Ja? Mhm. Also das sehe ich jetzt auch wiederum sehr oft in meiner Klientel. Ja, da findet es der Vater toll, wenn auch der Sohn, der 14 ist, zur Mutter sagt, du Schlampe. Ja, der Vater macht's ja auch andauernd. Und die Mutter steht da vollkommen entsetzt und sagt zum Mann, sag mal, kannst du mal unserem Sohn sagen, dass er bitte eine andere Sprache mit mir verwendet und einen anderen Ton? Da sagt der Vater, wieso, der hat doch recht. Mhm. Ja, das heißt, wir lernen ja durch Imitation. Und dann ist immer die Frage, hinterfragen, wie haben wir überhaupt die Fähigkeiten, die Instrumente, das, was wir da erlebt haben, wie wir sozialisiert wurden, zu hinterfragen. Woher denn? Mhm. Ja? Das heißt, wir brauchen Korrektiv von außen, von irgendwo.
Lass mich dich da ganz kurz unterbrechen, weil das finde ich einen super wichtigen Punkt, nachdem der Großteil dieses Podcasts noch Frauen sind. Vielleicht verändert sich das ja noch im Laufe der Jahre, dass noch mehr Männer sich diesen Themen öffnen. Es findet ja gerade schon statt und jeder Mann, der in diesem Moment zuschaut oder zuhört, fetten Applaus für dich. Dieses Phänomen, das unseren Spiegelneuronen geschuldet ist. Das ist ja nicht unsere Schuld, dass das passiert, dass wir das internalisieren und dass wir das imitieren, sondern das ist ja unsere Biologie als Mensch. Das heißt, wenn wir als Frau mit einem narzisstischen Vater aufwachsen und einer Mutter, die irgendwie auf irgendeine Art und Weise der perfect match ist auf der anderen Seite, internalisieren und kopieren und imitieren wir ja auch, wie unsere Mutter darauf reagiert.
Genau.
Das heißt, dieses, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, Unterwürfige ist ja auch das, was wir dann später übernehmen und häufig unbewusst, ich setze das in Anführungsstriche, reinszenieren.
Sowohl als Junge als auch als Mädchen.
Ganz genau.
Beide.
Und das ist so wichtig, das zu kapieren.
Beide haben dieses Vorbild als Eltern. Und der Sohn denkt dann, der Mann hat so zu sein, ja. Und die Mutter ist so, also Frauen haben dann eben unterwürfig zu sein und devot und immer die Scherben aufzukehren, die der Vater mit seinem Verhalten hinterlässt. Und Söhne und Töchter internalisieren diese Bilder von, so funktioniert Paarbeziehung. Und so hat man als Mann oder als Frau zu sein. Und dann braucht es im Leben ja korrigierende Lebensereignisse, gegenläufige Erfahrungen, andere Erfahrungen, um das zu entkräften. Aber wenn jetzt, du hast erzählt, deine Partner waren sehr oft narzisstische Männer, narzisstisch akzentuierte Männer. Ja, wie hätte es denn auch anders sein können bei der Prägung, die du erlebt hast?
Mhm. Ach, da habe ich viel Heilarbeit gehabt.
Es geht ja gar nicht anders, als dass du das repetierst, reinszenierst und so weiter, weil wir haben das vorgelebt bekommen. Wir kennen nichts anderes. Und das gilt sowohl für den grandios narzisstischen Vater, der uns ein bestimmtes Vatersein vorgelebt hat, als auch für den vulnerabel narzisstischen Vater, der vielleicht der Partner einer grandios narzisstischen Frau ist oder war. Ja? Und dann hast du als Sohn oder als Tochter dieses Bild von Mann mit der Muttermilch oder mit der Vatermilch in diesem Fall aufgesaugt und hast dieses Bild und denkst, okay, so hat es zu sein. So laufen wir erstmal los in die Welt, wenn wir in die Pubertät kommen und anfangen zu vergleichen und zu gucken, wie läuft denn das bei den Freunden zu Hause? Wie machen die Eltern das? Ja, erst da kriegst du überhaupt die Möglichkeit eines Korrektivs. Du hast das als Kind nicht.
Und also ich weiß, dass ich unheimlich gerne bei Freunden war.
Mhm, ich auch.
Ich war
weg von zu Hause.
Sehr, 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 sehr gerne nicht zu Hause.
Ich auch.
Weil ich hätte das damals jetzt nicht so bewusst differenziert. Also ich glaube, dass ich da noch nicht wirklich Unterschiede auf einer intellektuellen Ebene hätte benennen können. Aber was ich auf jeden Fall gespürt habe, war, dass ich mich woanders sicherer gefühlt habe als zu Hause.
Und wohler.
Also das auf jeden Fall. Also irgendetwas in mir hat durchaus mitgeschnitten. Also bei dir zu Hause ist irgendwie gar nichts normal, aber hier fühlt es sich ganz anders an.
Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Also ich war immer zu Gast bei anderen Kindern und habe dort übernachtet und habe dort Zeit verbracht und war froh, wenn ich nicht zu Hause war und nicht diese Energie gespürt habe, die eben bei meinen Eltern, zwei grandios narzisstische Eltern.
Ich glaube, meine waren auch beide. Also ich habe überlegt schon die
sehr
ganze
anstrengend.
Zeit. Ich glaube, meine waren auch beide grandios narzisstisch.
Ja. Ja, und dann weißt du, und das ist so dieses das Wichtige, was ich jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder in Reels, auch auf Instagram versucht habe zu vermitteln, ist, auch wenn Kinder in solch einem vergifteten Umfeld aufwachsen, haben die ein sehr gutes Gespür dafür, dass das irgendwie nicht gut und nicht richtig ist, tief innen drin. Deswegen suchen sich ja Kinder Umfelder, die gesünder sind, die besser sind, die wohltuender sind. Entweder sind sie Großeltern oder Freunde oder was auch immer. Und was wichtig ist, ist, wenn ein Elternteil ausgeprägt narzisstisch ist und sich auch mies verhält, ist es so wichtig, dass das andere Elternteil dem Kind gegenüber dieses Unbehagen und dieses Gefühl, dass das nicht richtig ist, validiert. Weil dein Unbehagen wurde von keinem deiner Eltern validiert. Du wusstest, es hat sich nicht gut angefühlt. Beide Eltern waren aber so in ihrem Narzissmus-Kosmos verhaftet. Wenn es jetzt aber anders ist, nur dass nur ein Elternteil sehr narzisstisch ist und der andere eher darunter leidet und eher Opfer ist, du weißt, ich benutze es immer in Tüdelchen, dann ist es so wichtig, den Kindern gegenüber dieses Gefühl zu validieren, dass es nicht in Ordnung ist, dass der Papa abends nach Hause kommt und schimpft und brüllt oder die Kinder abwertet oder sarkastisch oder kalt oder abweisend ist. Mhm. Weil, was tun Kinder? Kinder beziehen dieses Verhalten automatisch auf sich und haben das Gefühl, falsch zu sein. Und deswegen sage ich, immer ist die Aufgabe des anderen Elternteils, der das auch wahrnimmt und auch darunter leidet, das Gefühl des Kindes zu validieren und zu sagen, nein, so wie sich Papa verhält, ist es nicht in Ordnung.
Deine Wahrnehmung stimmt.
Und er tut es, weil er ein schwieriger Mensch ist. Mhm. Ja, ich benutze gern diesen Begriff, ein schwieriger Mensch, weil das ist etwas, was ich bei Dr. Ramani aufgegriffen habe im Gespräch, glaube ich, mit Dr. Patrick Tehan. Das können wir später nochmal in die Shownotes tun. Das ist ein sehr gutes Gespräch. Ich suche das nochmal raus. Indem er erklärt, nun, dieses Kindheitstrauma entsteht, wenn du als Kind, also dieses Bindungstrauma, wenn du alles tust, um es einem schwierigen Menschen recht zu machen. Mhm. Und mit schwieriger Mensch ist der narzisstische Mensch gemeint. Da es aber überhaupt keinen Sinn macht, einem Kind zu sagen, du, dein Vater ist ein totaler Narzisst oder deine Mutter eine totale Narzisstin, ist dieser Begriff des schwierigen Menschen eine gute Umschreibung dafür. Weil damit wird das Kind validiert, okay, ich habe gespürt, dass es so nicht in Ordnung ist. Ja? Anstatt zu bagatellisieren.
Das ist interessant, weil ich glaube, ich nenne meinen Vater in meinem Buch auch, mein Vater war ein sehr schwieriger Mensch. Mhm. Und wenn jetzt Menschen heute mir immer noch ihr Beileid bekunden nach dem Tod meiner Mutter, der ja noch nicht so lange her ist, und ich sehe dann auch dieses, ich verstehe diese tiefe Betroffenheit, aber der Tod meiner Mutter ist für mich auch eine große, große Erleichterung gewesen, weil einfach ein langes Kapitel von Leid damit ein Ende genommen hat. Und ich finde, wir müssen anfangen, darüber angstfrei zu sprechen.
Unbedingt.
Weil ehrlich gesagt, mir ist danach so oft gespiegelt worden, ach, Gott sei Dank sagst du das. Ehrlich gesagt, bei mir war es genauso, aber das darf man ja nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich das in der Mutterfolge schon mal erwähnt habe. Und ich finde, wir müssen das unbedingt anfangen zu sagen, weil
unbedingt.
Diese Anteile in mir, die erleichtert sind über den Tod meiner Mutter, die haben da einen guten Grund für.
So. Selbstverständlich. Und das ist also grundsätzlich so, dass oft, wenn alte Eltern sterben, eine Erleichterung eintritt bei den Kindern. Das ist so, das ist natürlich und okay. Und umso mehr, wenn diese Eltern uns Leid zugefügt haben und wir uns plötzlich frei fühlen, endlich so sein zu dürfen, wie wir sind, weil diese Eltern uns ja auch noch im Alter mit ihrem ausgeprägten Narzissmus, der sich oft noch akzentuiert.
Wollte ich gerade sagen, es wird ja nicht
nur, wenn
besser.
Die Unzufriedenheit im Leben ja, zunimmt, leider. Wenn der Radius, der Aktionsradius kleiner wird, wenn die Menschen, die dir Zufuhr liefern, immer weniger werden, dann akzentuiert sich das narzisstische Verhalten oft nochmal um einiges. Und dann kommst du nach Hause, ins Elternhaus und wirst noch mehr gedemütigt und abgewertet als früher. Und dann ist es absolut legitim, wenn der Tag kommt, an dem du sagen kannst, endlich hört das auf. Das ist eine Befreiung. Idealerweise hast du dann vorher schon verstanden, was war, damit du auch diese Erleichterung wirklich als legitim begreifen darfst. Ja, weil vieles ist ja noch mit Schuldgefühlen verbunden und mit, ja, aber ich muss doch trotzdem hin zur alten Mutter obwohl der oder die mich so schlecht behandelt und so weiter. Ne? Und da sage ich immer, lest das Buch von der Barbara Bleisch, der Schweizer Philosophin, warum wir unseren Eltern nichts schulden. Auch nicht nur im Kontext von Narzissmus, sondern generell, aber auch gerade in Bezug auf die narzisstischen Väter, ein ganz wichtiges Buch auch nochmal. Ne? So wir dürfen uns selbst ermächtigen, anzusprechen, was ist und es benennen.
Ja. Ich darf das. Drei magische Worte.
Ja.
Ich darf das. Das ist so krass. Ich möchte es kurz teilen an dieser Stelle, weil Name It to Tame It, das ist eine der ersten Folgen, wo ich merke, dass ich die ganze Zeit dazu neige zu dissoziieren. Ich muss mich sehr immer wieder einfangen, hier im Present Moment zu bleiben, weil mein Gehirn möchte immer wieder
wohin?
Irgendwo anders hin. Mhm. Und das ist
wohin?
Für mich weg in irgendwas anderes. Mhm. Für mich ist das immer super aufschlussreich, wie tief das eben im Körper gespeichert ist. Ne? Gerade auch diese, ich bin nochmal richtig auch in den letzten Monaten so in meine Schuld- und Schamthemen gekommen. Und das ist ja auch was sich bei narzisstischen Vätern oder Müttern ja auch an uns weitergibt. Also wenn wir davon ausgehen, dass der Nährboden für Narzissmus Scham und Schuld sind, wahrscheinlich Scham noch mehr als Schuld, auch das gibt sich ja transgenerational weiter.
Ja, ja. Eine wichtige Sache, finde ich, ist auch noch, dass ganz häufig Frauen, die in sehr schwierigen, ungesunden, toxischen, missbräuchlichen Beziehungen mit narzisstischen Männern, die ja Väter sind in diesem Fall, über die sprechen wir ja heute, sagen, ja, aber ich kann doch jetzt nicht gehen und mich trennen oder ich kann doch jetzt nicht ihm das Sorgerecht der Kinder wegnehmen oder ihm die Kinder wegnehmen. Er liebt sie doch so. Mhm. Einmal bitte ein ganz klares Statement von mir. Narzisstische Väter lieben nicht ihre Kinder.
Das muss ich leider unterschreiben. Das ist so. Ja.
Die benutzen ihre Kinder als Statussymbole, Zufuhr, alles Mögliche. Und sie tun oftmals Dinge, die aussehen wie Liebe, aber mit Liebe nichts zu tun haben. Sondern mit dem Bedürfnis nach Zufuhr, nach Anerkennung, nach Macht, nach Kontrolle, nach Kleinhalten, Kleinmachen, Beschämen. Aber die haben nichts mit Liebe zu tun. Und das sind dann diese Väter, die vor Gericht gewinnen und die das 50-50-Modell zugesprochen bekommen und die es auch schaffen, dass der Mutter das Sorgerecht entzogen werden, weil sie sich als liebende, sich kümmernde, aufopferungsvolle Daddys präsentieren. Und Richter und Verfahrenspfleger und Jugendamtmitarbeiter beeindrucken. Er ist sogar bereit, 50-50 zu machen, obwohl er doch so viel zu tun hat als erfolgreicher irgendwas. Lasst euch davon nicht in die Irre führen. Das ist alles nur Show. Und an all die, die zuhören, die vielleicht in diesen Berufen sind, nämlich Richter, Jugendamtmitarbeiterinnen, was auch immer, lasst euch nicht von Vätern blenden, die mit einem tollen Auftreten daherkommen und euch erzählen, wie abgöttisch sie ihre Kinder lieben. Es ist meistens nicht wahr. Mhm. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil das ist mein täglich Brot. Mhm. Ja?
Das wäre ja nochmal eine eigene Podcast-Folge, die natürlich richtig deep geht. Ich glaube, da hatte die Verena König neulich einen schönen Post auf Instagram zu. Dass dieses gesellschaftliche, dieser Irrglaube, jede Mutter und jeder Vater, alle Eltern lieben ihre Kinder. Und
nein.
Das stimmt einfach nicht.
Nein.
Das stimmt einfach, so traurig das ist. Und vielleicht ist es ein ganz guter Zeitpunkt, das hier zu erzählen, weil ich habe das mal erwähnt in diesem Jahr in irgendeiner Podcast-Folge. Ich habe eine Familienaufstellung gemacht vor ein paar Wochen. Und in dieser Aufstellungsarbeit, und wir betreten da ja Ebenen, die wir nicht erklären können. Also was auch immer da in diesem morphogenetischen Feld geschieht, wir wissen es nicht. Und wahrscheinlich, bis wir diesen Planeten verlassen, werden wir das große Geheimnis auch nicht entlüften.
Und vielleicht ist es auch gut so.
Und vielleicht ist es auch ganz gut so. Es braucht auf jeden Fall eine Menge Demut und eine Menge Respekt, wenn man sich dem nähert. Und bei dieser Familienaufstellung ist nochmal ganz klar herausgekommen, dass meine Mutter mit mir zu Lebzeiten überhaupt nichts anfangen konnte. Sie war einfach völlig ratlos und hatte keine emotionale Beziehung zu mir. Ich bin ziemlich sicher, dass ich nicht das Kind war, das sie wollte. Ich bin sicher, dass sie einen Jungen wollte. Sie hat auch auf einen Jungen gewartet, das hat sie mir mal erzählt. Und mein Vater hatte zu mir auch überhaupt keine emotionale Verbindung. Da war einfach nichts. Also der Stellvertreter, der meinen Vater repräsentiert, hat gesagt, da fühle ich gar nichts. So, und das war für mich einfach nochmal so schmerzvoll, das auch zu sehen. Natürlich, man sitzt ja dann, je nachdem, was es für eine Art ist, aber es war tatsächlich relativ klassisch nach Hellinger. Und ich habe diese Szene beobachtet und mir liefen die Tränen und ich habe es nochmal betrauert, weil das bleibt für immer traurig. Ja.
Die fühlen sich selbst, also die fühlen sehr stark, die narzisstischen Väter, ihre eigenen Emotionen und Bedürfnisse, nämlich wie ein dreijähriges Kind. Ich will das jetzt aber sofort.
Und so hat er auch gelebt,
ja, übrigens. Ja. Und wenn ich das nicht kriege, dann gibt es Zorn und Wut und Strafe und Füße stampfen oder eben Abwertung, Beschämung und so weiter. Aber das, was die fühlen und was die auch wollen, auch wenn sie so um ihre Kinder kämpfen vor Gericht, das ist nur, sie wollen gewinnen und sie wollen nach außen dieses Bild aufrechterhalten, des sich kümmernden, liebenden, liebevollen Vater. Und dann hinter verschlossener Tür gibt es noch nicht mal ein Frühstücksbrot, weil dazu haben sie ja gar keinen Bock. Ja. Mhm. Und das ist wirklich dieses, sie fühlen sehr viel, aber bei sich selbst. Mhm. Ja, also es ist nicht, dass sie gefühllos sind, aber sie fühlen eben sich. Ja, und das, was sie jetzt wollen und brauchen und das, was die anderen, also jetzt speziell auch die Kinder wollen und brauchen, interessiert sie überhaupt nicht.
Mhm.
Ja. Und das zieht sich bei narzisstischen Eltern wie ein roter Faden, ja, durchs Leben der Kinder, dass es eigentlich nie um das geht, was die Kinder selbst wirklich wollen, sich wünschen und brauchen.
Ich wünschte mir manchmal, ich hätte so einen Podcast, wo ich dann am Schluss so 3 oder 5 fluffige Tipps geben kann. Hey, so befreist du dich von allen Wunden, die dein narzisstischer Vater in dir hinterlassen hat. Aber ich glaube manchmal, oder ich bin für mich ehrlich gesagt zu dem Schluss gekommen, dass das ein lebenslanger Heilungsprozess ist.
Das ist es auch. Also was, ich finde, es gibt ein paar wichtige Schritte, die man so als Tipps vielleicht verwenden kann. Und das eine ist, beschäftige dich mit dem Thema. Ja,
educate yourself
als erstes. Ja? Ja, sammle Wissen darüber. Das zweite ist dann, erkenne dich selbst. Ja, also versuche zu verstehen, weshalb du so bist, wie du bist, so geworden bist, so gemacht wurdest. Wer und was bist du? Was brauchst du? Wo sind deine Wundenpunkte, deine Verletzung, dein Schmerz, deine eigenen narzisstischen Anteile? Denn dann kannst du den anderen, der dir gegenüber ist, erkennen, ob das jetzt dein Vater, deine Mutter oder Partner, Partnerin, Geschäftspartner, Freund, Freundin ist und sagen, okay, der oder die hat ja auch ordentlich narzisstische Anteile und spielt mit mir das und das Spiel. Mhm. Ja. Und dann ist es natürlich ein lebenslanger Prozess, weil das sind nun mal unsere Eltern. Mhm. Ja, das sind die wichtigsten Bindungs- und Bezugspersonen, die wir hatten. Die aber heute, wenn wir erwachsen sind, vom Thron runtergeholt werden können. Die müssen auch nicht gleich in die Teufelshölle geschickt werden, sondern die können da einfach ganz normal irgendwo stehen, auf Augenhöhe. Und ich habe heute als Erwachsener die Möglichkeit, das, was ich heute empfinde und fühle, anders zu bewerten und in einen anderen Kontext zu tun. Und ich kann vor allen Dingen anders handeln.
Mhm.
Und das ist ein Weg. Ne? Das ist nichts, was du mal eben so in 3 Sitzungen, 5 Sitzungen, 10 Sitzungen mit einem Coach oder einem Therapeuten erreichst. Aber das ist ein Prozess, zu dem du selbst sehr viel beitragen kannst und dir dann noch die entsprechende Hilfe dazu holen kannst.
Nur du selbst kannst da was zu beitragen.
Nur du selbst.
Und Britta und ich glaube, deswegen sind wir uns auch sehr sympathisch und lernen uns gerade kennen und tauschen uns gerne aus zu diesem Thema, sind keine Fans von Narzissten-Bashing. Das war ja der Grund, warum ich auch diese Reihenfolge, diese Reihe gemacht habe im Frühjahr 2025. Weil ich glaube, dass auch der Schatten, von dem Carl Gustav Jung sprach, noch zu Lebzeiten. Ich weiß gar nicht, wie lange gibt es den Begriff des Narzissmus? Ist es Freud geschuldet?
Seit Ovid, also ich meine, die Sage von Ovid ist ja schon ein paar tausend Jahre alt. Aber erst später, noch ein bisschen vor Freud, haben sich angefangen, diverse Psychoanalytiker schon mit dem Thema zu beschäftigen. Haben es damals noch nicht so benannt, aber das kam dann, also ungefähr rund um Freud. Also wir reden jetzt von etwas über 200 Jahren, in denen wir über Narzissmus sprechen.
Das ist noch nicht lange.
Ja, es ist noch nicht lange. Aber es gibt ihn schon immer und es wird ihn auch immer geben. Absolut. Was fragt Aristoteles? Fragte, wer darf wen darf der Mensch mehr lieben, sich selbst oder andere? Der gute Mensch darf sich selbst lieben, der schlechte Mensch nicht.
Mhm.
Ja. Und deswegen, wir dürfen Narzissmus als etwas zu uns, als Menschen dazugehörendes begreifen und einfach nur verstehen, dass es ein Phänomen ist mit ganz vielen Schattierungen, mit ganz vielen Ausprägungen von bis, von diesem Echoismus, also ich löse mich auf in der Liebe für die andere, bis hin zu diesem extremen, schädlichen, bösen Narzissmus. Und dazwischen irgendwo verortet sich jeder, aber auch jeder von uns. Mhm. Idealerweise irgendwo in der Mitte.
Ja, und ich glaube auch, da bin ich auch bei C.G. Jung, dass dieser, nennen wir ihn mal Schatten in seinen Worten, ich glaube, er hat Narzissmus nicht benutzt als Begriff, aber je mehr wir diesen Schatten verdrängen, je mehr wir versuchen, vor ihm zu flüchten, ihn abzuschneiden, umso omnipräsenter wird er und umso mehr holt er uns ein und eines Tages fliegt er uns um die Ohren. Und er schadet uns und anderen.
Es ist in Ordnung, einen Schatten zu haben.
Genau.
Die Frage ist immer nur, wie groß ist er, wie viel Raum nimmt er ein, ja? Und wie viel Angst macht er uns? Weil wenn wir ihn ansehen, wenn wir ihn benennen, wenn wir ihn ins Licht holen, verliert auch der Schatten seinen Schrecken. Das ist das, was wir in der Ego-States-Arbeit diese Emotional Parts nennen, diese Kellerkinder, die ungewollten Anteile in uns. Da sind zum Beispiel die ganzen Schamanteile des Narzisstischen verborgen und verortet.
Ja. Liebe Britta, ach, es war mir wieder ein Fest. Wir haben das letzte Mal, als wir über narzisstische Mütter gesprochen haben, danach so gedacht, war das jetzt vollständig und hätte man nicht noch dies sagen müssen und das bestimmt.
Ja, natürlich.
Bestimmt. Ja. Wir hätten alleine jetzt über narzisstische Väter wahrscheinlich noch 10 Stunden weitersprechen können. Das Schöne ist, wir beide wissen, das war auch heute nicht unser letztes Gespräch. Keine Folge erhebt den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll euch im besten Fall inspirieren und euch Mut machen, sich diesen Schattenanteilen zuzuwenden, weil wenn wir sie ins Licht holen, dann verlieren sie ihre Macht.
Keine Angst vor Narzissmus, sage ich immer.
Ja, genau. Und trotzdem darf man von Narzissten, um die darf man auch einen Bogen machen, wenn sie weit oben auf dem Spektrum sind.
Um die schlechten, bösen Narzissten, nicht um die guten.
Genau. Mit uns dürft ihr euch weiter beschäftigen. Genau.
Ich danke dir, liebe Kathi, dass ich wieder dein Gast sein durfte. Und ich freue mich auf Weiteres zu dem Thema.
Ich freue mich auch.
Ich danke dir.
Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war die erste Folge Get Happy aus einem wunderbaren Studio hier in Hamburg. Es wird nicht die letzte gewesen sein. Und ich habe mir selber das Versprechen gegeben, dass ich in Zukunft mehr Energie in das fließen lassen möchte, was mir am allermeisten bedeutet. Und das ist dieser Podcast. Also freue ich mich, wenn ihr ihn teilt, wenn ihr ihn in die Welt schickt und mich weiterhin unterstützt und dranbleibt. Und lasst mir auch gerne ein Abo da, weil dann helft ihr mir in Sachen Algorithmus ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Ich weiß nicht, wie es nächste Woche weitergeht, aber es wird sicher gut. Also bleib bis dahin wie immer zuversichtlich, bleib gesund und stets neugierig. Tschüss. Schön, dass ihr dabei wart.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.